Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze Welt. Ein frohes Pfingstfest für alle. Heute ist der 24. Mai 2021. Ich nehme es schon vorweg, bei uns strahlender Sonnenschein. Andreas, du strahlst auch.
Ja, wie soll es anders sein? Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben wieder einmal einen stahlblauen Himmel, einen dunkelblau changierenden, mit Silberelementen betupften Elementen See. Und der spiegelt sich dort wieder und eingebettet in einer wunderschönen, mittlerweile sehr grünen Landschaft von Bäumen, die ja nicht urbanisiert ist, sondern wirklich in der Natur liegt.
Urwald sozusagen. Ja, Andreas, Pfingstfest. Das Pfingstfest wird ja jedes Jahr gefeiert, 50 Tage nach Ostern. Und da heißt es ja in der Bibel, dass das der Tag war, an dem der Heilige Geist über die Jünger Jesu gekommen sein soll und sie also in unterschiedlichen Sprachen plötzlich sprechen konnten und diese auch verstehen konnten, womit vielleicht auch sinnbildlich und symbolisch gemeint gewesen sein könnte, dass sie eben auch über den Tellerrand hinausschauen konnten und einfach einen erleuchteteren Geist hatten. Dieses Erlebnis, steht in der Bibel, sei einmalig gewesen. Es gibt aber andere Quellen, die sagen, das findet jedes Jahr statt. Und deswegen ist diese Zeit zu Pfingsten auch für dich wichtig.
Ja, für uns alle, denke ich, weil wir wissen, dass wir genau in dieser Zeit, Ende Mai, die immer wiederkehrende Kraftausschüttung haben, mit der die Welt weiter existieren kann. Das ergibt sich tatsächlich aus den Schöpfungsgesetzen, dass wir am 30. Mai tatsächlich wieder eine neue Energiezufuhr erfahren. Und wer das wissen will, wie das funktioniert, wer das wissen will, der sehe in die grünen Bücher, die wir so oft zitieren, nämlich im Lichte der Wahrheit. Dort wird das sehr deutlich beschrieben. Interessanterweise gibt es da auch immer wieder interessante Phänomene aus der Wissenschaft, aus der Astronomie, besondere Sonnenprotuberanzen, also bestimmte Energien, die quasi innerhalb des Kosmoses ablaufen, genau in dieser Zeit, die man sich eigentlich kaum erklären kann. Aber hier findet man dann eben halt auch Erklärungen, tatsächlich auf der geistigen Ebene, auch wenn viele gar nicht glauben, dass es so etwas überhaupt noch gibt.
Ja, und ich habe es gestern im Abendgebet ja auch schon gesagt, viel rausgehen, sich viel öffnen dafür, um eventuell auch seinen Geist erweitern zu lassen, anfühlen zu lassen. Und das schafft man am besten, wenn man dankbar und in Demut ist und darum bittet. Ja, und das wollen wir auch tun. Bei uns ist jetzt heute, Andreas hat es schon beschrieben, blauer Himmel und alles ist ganz still. Als ob die Natur schon viel Kraft erwartet, weil ich nehme mal an, in der Natur ist das Phänomen bekannter als bei uns Menschen. Aber das soll uns nicht daran hindern, auch heute trotz des Feiertags in die Welt zu schauen, was ist da los? Denn ja, die macht natürlich nicht halt vor irgendwelchen Feiertagen. Und so ist auch Bundesgesundheitsminister Spahn, einer deiner Lieblingsminister, Andreas, der ist ganz aktiv und rege und wirbt jetzt ganz vorneweg für einen internationalen Vertrag mit der WHO. Er im Schlepptau Deutschland zusammen mit 23 anderen Länderchefs, ja, also 24 Länder von insgesamt 194 auf der ganzen Welt, wollen jetzt also eine künftige Pandemiekatastrophe verhindern. Und deswegen treffen die sich jetzt ab heute mit der WHO, mit Herrn, mit diesem Vorsitzenden, wie heißt er, Ghebreyesus, und beraten darüber, wie man alle unter einen Hut bekommt. Möchte mal kurz vorlesen, was so die Ziele sind. Sie nannten Covid-19 die größte Herausforderung für die Weltgemeinschaft seit den 1940er Jahren. Und sie sagten voraus, dass es andere Pandemien und andere große gesundheitliche Notfälle geben wird. Andreas, das alleine macht mich stutzig, denn in Zukunft soll es also ganz andere große gesundheitliche Notfälle geben, die es in der zurückliegenden Zeit nur absolut äußerst selten gegeben hat. Nehmen wir mal an, 1920 die spanische Grippe, das war ein Notfall. Es gab Lepra-Epidemien, es gab Pestepidemien, die aber übrigens immer wieder eingedämmt wurden und danach ist die Welt weitergelaufen. Warum wird es jetzt in Zukunft so schwer werden?
Naja, wir haben eine Situation, wir haben übrigens den besten Bundesgesundheitsminister, den wir gerade haben zurzeit. Also da ist Herr Spahn wirklich die Nummer eins, gibt nämlich nur einen. Und das, was dort stattfindet, ist ja mehr oder weniger eine Art Pharmareferententreffen. Denn wenn wir wissen, dass diese WHO und eben halt auch diese gesamten Organisationen wie STIKO und RKI und Charité ja sehr stark verbunden sind tatsächlich mit der Pharmaindustrie, dann wissen wir natürlich auch, dass da von dort aus der Wind natürlich herweht. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sich schon über Jahrhunderte zieht. Tatsächlich, die Pharmaindustrie hat sich schon immer relativ stark involviert in die Politik. Und wir sehen das im 19. Jahrhundert, die Menschenversuche, die man gemacht hat in Afrika mit Impfaktionen, wo viele Menschen in Massen gestorben sind, dann in den 30er Jahren im Dritten Reich, unter der Führung übrigens auch von RKI und Leopoldina, die damals dem Reichsgesundheitsministerium unterlagen, heute dem Bundesgesundheitsministerium, die haben also auch ziemlich dunkle Flecken auf ihrer auf ihren Factsheets der Geschichte. Und aus diesem Grunde ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man diese gesamte Schiene weiterfährt. Geld regiert die Welt und wenn die Menschen nicht wach werden, dann wird es weiterhin einfach so regieren. Und das kommt in diesem Fall sogar so weit, dass man die Menschenrechte, die ja nicht definiert sind, tatsächlich so einschränken kann, dass man die Menschen sogar körperlich verletzt. Denn das Durchstechen der Haut ist eine körperliche Verletzung und verstößt ganz klar gegen die Unverletzlichkeit auch des Körpers.
Ja, und ich möchte mal hier näher bringen, was man sich vorgenommen hat. Also diese Tagung läuft von heute an bis zum 1. Juni, eine ganze Woche. Und da heißt es hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, da fragen Skeptiker noch so ein Papiertiger, kann das Menschenleben retten? Ja, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Die internationale Zusammenarbeit müsse verbindlicher werden. Die Staaten müssen sich, so sagt er wörtlich, zur Kooperation und Umsetzung von gemeinsam gesetzten Vorschriften verpflichten. So gegenüber der DPA, Bundeskanzlerin Merkel und diese zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs haben schon Ende März gefordert, gemeinsam müssen wir besser darauf vorbereitet sein. Ja, und Deutschland hat wieder mal die Führungsrolle. Berlin prescht allen voran, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deutschland ist zu einer Art WHO-Champion geworden. Kein Land hat seine Beiträge so deutlich erhöht. Für das WHO-Budget 2020-2021 überweist Berlin rund 900 Millionen Euro, also fast eine Milliarde. Und das ist fast viermal so viel wie in den zwei Jahren davor. Deutschland ist vom fünftgrößten zum mit Abstand allergrößten Geldgeber der WHO geworden.
Tja. Also um sich das vorzustellen, es handelt sich hier um einen Geldstapel, der in 100-Euro-Scheinen übereinander gestapelt über 100 Meter hoch ist. Der wird da eben halt mal eben überwiesen. Und das ist eben halt kein Geld, welches vom Staat kommt, sondern das ist ein Geld, welches von den Bürgern kommt. Das sind nämlich Steuergelder. Man muss auf der einen Seite die Gelder vorher nämlich erst einmal rauspressen aus der Arbeitsleistung der Bürger, um es dann der WHO zu geben, die dann erklärt, dass wir alle auch gegen unseren Willen dann zwangsgeimpft werden könnten, indem man sagt, also sonst hat man große Schwierigkeiten im normalen Leben. Also das ist die Absurdität, aber das kann man nur mit Menschen machen, die ihr Selbstbewusstsein auch verloren haben und die Eigenverantwortung abgegeben haben. Aber das sind unsere Hörer ja zum Glück nicht.
Ja, es sind natürlich auch Zahlen, die so offen selten diskutiert werden oder wo es so klar gemacht wird, so deutlich, wie du es jetzt dargestellt hast, was es bedeutet, fast eine Milliarde mal auf einem Haufen zu sehen. Und jetzt, also Deutschland hat sich da jetzt hochgeschwungen und am deutschen Wesen soll offenbar wieder die ganze Welt genesen. Denn mit 30% weniger liegt die Bill and Melinda Gates Stiftung nach heutigem Stand auf Platz 2. Und wenn man sich das vorstellt, dass also jetzt der inzwischen doch in Misskredit geratene Bill Gates, wo es wirklich viele Skandale gibt, nicht nur privater, sondern auch anderer Natur, was seine Impferfolge in Afrika und Indien angeht, und Deutschland praktisch Kopf an Kopf oder hat schon überholt, großer Ehrgeiz, zuständig ist für diese möglichen verpflichtenden Gesetze. Ob es allerdings dazu kommen wird, das darf bezweifelt werden. Denn man muss sich mal die Liste der Länder ansehen, die zu diesen 24 Ländern gehören, die jetzt mit der WHO und Deutschland und wahrscheinlich auch Vertretern der Bill & Melinda Gates Stiftung tagen. Ich werde sie euch vorlesen. Fidschi, Portugal, Rumänien, Großbritannien, Ruanda, Kenia, also auch aus Afrika sind es nur einzelne Staaten, Frankreich, Deutschland, hätte ich als erstes lesen müssen, Entschuldigung, Griechenland, Korea, Chile, Costa Rica, Albanien, Südafrika, Trinidad und Tobago, Niederlande, Tunesien, Senegal, Spanien, Norwegen, Serbien, Indonesien, Ukraine. Fehlen, jedenfalls finde ich die hier nicht auf dieser Liste, tun Russland, die USA, Kanada, China, Japan, Australien. Also es ist doch ein überschaubares Konglomerat.
Ja, wir hatten damals die sozialistischen Treffen hier in einer anderen Struktur. Da war es die Sowjetunion, da war es Korea, da war es Kuba. Und die haben sich getroffen und dann ihre sozialistischen Ergebnisse abgesprochen, im Vorfelde schon, und ihre Liga. Und jetzt finden wir sie eben halt wieder in der WHO. Also unterm Strich gesehen hat sich eigentlich alles nur ins Gegenteil verkehrt. Die freieren Staaten, die unabhängigen Staaten sind eher nicht mehr dabei. Die abhängigen, sozialistisch geprägten Staaten nach dem neuen Zentralkomitee, was offenbar eingerufen wird durch WHO und auch durch die Generalsekretärin Merkel, das muss man ganz klar so sagen, dadurch entstehen natürlich dann diese neuen Strukturen.
Ja, und damit es nicht bei frommen Worten bleibt, ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag geplant. Und wer mitmacht, muss sich daran halten. Und das erschreckt wahrscheinlich einige der insgesamt 194 WHO-Mitgliedsländer. Da heißt es, wir sehen schon, dass einige Länder so etwas verhindern wollen, sagt ein Diplomat in Genf. Dass Länder international in die Pflicht genommen werden, das ist für manche ein rotes Tuch. Auf Seiten der Bremser werden unter anderem Russland und Brasilien genannt, ebenso die USA. Ja, und man sagt also, das wird dann doch eine zähe Verhandlung werden, eine schwierige Verhandlung. Auch China ist nicht unbedingt begeistert davon, denn eine WHO-Expertenkommission unter Leitung von Lothar Wieler, dem Chef des Robert-Koch-Instituts, hat vorgeschlagen, in diesem Vertrag die schnelle Entsendung eines WHO-Teams zum Ausbruchsort einer Pandemie zu verankern. Aber in Peking lässt ja schon der Ausdruck unabhängige Untersuchung die Alarmglocken schrillen. Dort besteht man auf einvernehmlichen Untersuchungen, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, und nichts soll ohne Zustimmung der Regierungen gehen. Und weil das bislang Usus ist, konnte Peking die WHO-Untersuchung zum Ursprung der Pandemie monatelang hinauszögern und dann bestimmen, was die Experten zu sehen bekamen und was nicht. Ja, und ein Pandemievertrag macht natürlich nur bei breiter Unterstützung Sinn. Es bräuchte sicherlich deutlich mehr als die Hälfte der 194 Mitgliedsländer der WHO, sagt ein Diplomat aus einem Befürworterland. Wir stellen uns darauf ein, dass wir ein paar dicke Bretter bohren müssen.
Ja, also wenn wir wissen, dass es nur 200 Staaten auf der Welt gibt, dann wissen wir, dass quasi alle in der WHO sind. Das vielleicht schon mal vorweg. Das heißt, wir sehen also dieser Kraken die gesamte, ich sage mal, einzelnen Nationen schon bereits komplett eingenordet hat. Das ist eigentlich unser Hauptproblem. Und wir sehen, dass man sich einfach über die Argumente und auch über die Tatsachen hinwegsetzt, das, was wir nämlich jetzt an Erfahrungen haben, durch die Impfung. Die Impfung haben definitiv extrem hohe Impfschäden verursacht. Die werden schlicht und ergreifend unter den Teppich gekehrt. Wir hatten im ganzen letzten Jahr nicht so viele Corona-Tote und schwere Erkrankungen, wie wir sie jetzt durch die Impfung verzeichnen müssen. Und
nicht
das ist
durch,
das Entscheidende.
Nicht durch die Impfung, sondern neben den Impfungen. Wir können das so noch nicht eigentlich behaupten,
ja gut,
oder?
Ich meine, die anderen behaupten ja auch, dass immer alle an Corona Corona gestorben sind, obwohl sie vom Gerüst gefallen sind und haben sich das Genick gebrochen. Insofern hast du recht. Wir sollten an der Stelle seriös sein. Das reicht ja, wenn RKI das anders macht. Stimmt. Also die mit an Impfung oder durch Impfung Verstorbene. Also das heißt, also wir sehen auf jeden Fall, dass die Todesfallrate massiv hochgegangen ist. Aber man setzt sich einfach drauf und ignoriert es und macht weiter, als wären diese Zahlen nicht existent. Und das ist das eigentlich Verwerfliche.
Ja, und vielleicht noch ein Hinweis. Also dein Lieblingsgesundheitsminister Spahn prescht auch allen anderen voran und hat in Berlin jetzt dafür gesorgt, dass ein WHO-Pandemie-Frühwarnsystem in Berlin entsteht, das Deutschland mit 30 Millionen Euro fördert. Darin sollen Supercomputer Unmengen von Daten zu Krankheiten bei Tier und Mensch aus aller Welt analysieren. So soll schon vor Ausbruch einer Pandemie beim allerkleinsten Anzeichen für eine mögliche Gefährdung Alarm geschlagen werden.
Ja, mit anderen Worten, wir kommen nie wieder raus aus dieser Spirale. Das ist das, was da drin steht. Denn die allerkleinsten Anzeichen, da braucht ja einer nur sagen, oh, ich habe da aber ein ganz komisches Gefühl. Da ist irgendeiner gewesen, der hat dreimal gehustet und der ist hier in der Abteilung, die ist eigentlich clean. Also Schnupfen schließen wir schon mal aus oder irgendeine normale Erkältung. Also sofort erstmal Lockdown, erstmal alles wieder dicht machen und erstmal alle Masken wieder hochziehen. Also was das natürlich ökonomisch bedeutet, das kann sich, glaube ich, gar keiner so richtig vorstellen. Um sich das nochmal vorzustellen, was alleine im letzten Jahr diese Lockdown-Maßnahmen ungefähr gekostet haben, da gehen wir in die Billionen. Und ich möchte auch nochmal diesen Stapel nennen. 1 Billion Euro in 100-Euro-Schein gestapelt entspricht einer Höhe von über 1052 Kilometern Stapel. 1052 Kilometer. Also man muss wissen, dass die ISIS, das ist die Raumstation, nur auf 400 Kilometer hoch ist. Also ungefähr dreimal so hoch wie die ISIS-Raumstation. So hoch ist der Stapel mit 100-Euro-Scheinen.
Jetzt haben wir es gelernt und erfasst. Andreas, dieses Mikrobentier, das also die Welt seit 1,5 Jahren in Atem hält, das ist ja immer wieder viel diskutiert. Woher kommt es? Hat es jemand vorsätzlich in die Welt gesetzt? Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich extrem unbeliebt gemacht, als er schon im April letzten Jahres gesagt hat, China war es, als er im April letzten Jahres die WHO verlassen hat und gesagt hat, die USA zahlen da nichts mehr ein. Das hat Joe Biden inzwischen natürlich wieder in vorauseilendem Gehorsam verändert. Aber Trump ist schwer angegriffen worden für seine Gedanken. Dieses Mikrobentier kommt aus China und sie haben es vorsätzlich gemacht. Lange, lange Verschwörungstheorie, lange durfte man das überhaupt nicht äußern. Jetzt allerdings häufen sich die Wiederholungen in der Mainstream-Presse und auch bei manchen Politikern und auch EU-Politikern, die sagen, könnte vielleicht doch was dran sein. Und die Bild-Zeitung berichtet heute, erwähnt einen Wall Street Journal-Bericht, denn auch die englischsprachigen Medien reden jetzt häufiger darüber. Und zwar geht es um neue Geheimdienstinfos, dass Corona doch aus einem China-Labor in Wuhan stammt. Trump hat übrigens damals Herrn Fauci, dem Chef der Gesundheitsbehörde in den USA, unterstellt, dass dieser gerade dieses Labor mit vielen Millionen Dollar, US-Dollar unterstützt haben soll und deswegen auch diese Pläne mit unterstützt habe. Da gab es auch großen Streit darüber. Ja, und die Bild-Zeitung schreibt, ab Montag, dem 24. Mai, das ist heute, trifft sich in Genf das höchste Entscheidungsgremium der WHO. Das ist diese Veranstaltung, über die wir gesprochen haben. Und dort soll auch die Frage geklärt werden, woher stammt das Coronavirus? Da darf man also gespannt sein. Und die Bild zitiert, 3 Forscher des Virologischen Instituts in Wuhan seien im November 2019, also noch vor dem offiziellen Ausbruch in China, so krank geworden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und das kann eben kein Zufall sein. In dem Geheimpapier, das bislang noch unveröffentlicht ist, der US-Geheimdienste, stehe das drin. Und diese Infos sagen aus, dass die Zahl der Forscher, der Zeitpunkt, an dem sie alle erkrankten und die Tatsache, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, wichtige neue Erkenntnisse bringe. Da wird der ganze Fall nochmal erklärt, wie das damals gelaufen ist. Und ja, ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums, der eine Taskforce zur Untersuchung des Virusursprungs leitete, sagte gegenüber dem Wall Street Journal in Bezug auf die neuen Infos: Ich denke nicht, dass drei Personen unter strengen Laborbedingungen gleichzeitig erkranken. Und er sagte weiter, dass wenn in einem solchen Labor, an dem an Coronaviren geforscht wird, so etwas dennoch passiert und alle krank werden, es wohl kaum eine gewöhnliche Grippe war. Schon gar nicht, wenn die Forscher mit schlimmeren Symptomen ins Krankenhaus gekommen seien. Und aus China heißt es wiederum, dass das Virus auch außerhalb des Landes entstanden sein könnte, etwa in einem amerikanischen Labor auf der Militärbasis Fort Detrick in Maryland. Also es wird sich weiter darum gestritten und gekloppt, aber jetzt sind ja am 24. Mai seit heute also die ganzen Experten in Genf zusammengekommen.
Ja, das ist ja auch nicht ganz neu. Ein wirklicher Ausnahmewissenschaftler aus Hamburg, ein Professor dort an einer Universitätsklinik, ich habe leider seinen Namen nicht parat, der hat das schon vor längerer Zeit ganz deutlich herausbekommen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% dieses Virus entwickelt wurde. Entwickelt heißt übrigens nicht erfunden. Das ist also kein künstliches Virus in dem Sinne, dass es erfunden wird, sondern aus Virenstämmen abgeleitete. Das sind also letztendlich Entwicklungen. Das ist wirklich wichtig, dass man das weiß. Die Perversion an sich ist schon so abartig, dass man sich kaum reinverdenken kann, was sich hier Menschen anmaßen. Und ich frage mich, was fühlt eigentlich ein Wissenschaftler, was empfindet der, wenn der in ein Labor reingeht und er weiß ganz genau, an welchem Aufgabenkomplex er alleine beteiligt ist. Das heißt, Waffensysteme auf Virenebene in irgendeiner Form mitzuentwickeln. Aber das zählt ja letztendlich bei jedem, der in irgendeiner Form mit Waffen zu tun hat. Das ist einfach nur Endzeit, aber diese Endzeit bedeutet auch wieder Neuzeit. Denn der Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Und wir stehen da wirklich günstig in unserer Gesamtsituation, weil alles kommt jetzt nach oben, der Dreck spült nach oben und egal, wie die ganzen Organisationen heißen, sie werden sich zu verantworten haben, nämlich vor allem die Menschen, die da mitspielen.
Ja, ganz kurz der Ordnung halber, der Wissenschaftler heißt Roland Wiesendanger, ein renommierter Physiker, der laut einer Studie der Universität Hamburg geäußert hatte, dass vieles dafür spricht, dass es ein Laborunfall an einem virologischen Institut in Wuhan gegeben hat. So sagte er. Ja, und du hast recht, Andreas, viele Zeichen drehen sich so, dass man, auch wenn man zwischendurch schwer verzweifelt war, doch immer deutlicher erkennen kann, da ist Licht am Ende des Tunnels und es ist nicht die entgegenkommende Lokomotive. Also diese Tagung, die da jetzt in Genf gestartet haben heute, ist für mich eher ein Akt der Verzweiflung, um überhaupt noch irgendwas in den Griff zu bekommen. Denn wir melden hier fast jedes Mal weitere Entwicklungen aus den USA. Es gibt jetzt einen 25. US-Bundesstaat, der dazukommt und aufmacht. Von 50 ist das jetzt die Hälfte. Das heißt, die Hälfte der USA haben keine Lockdown-Maßnahmen mehr. Und dieser Staat, der jetzt dazugekommen ist, von dem hätte man es als allerletztes gedacht, denn es ist Kalifornien. Und Kalifornien ist der härteste Lockdown-Staat gewesen, der als erstes abgeriegelt hat, Hollywood alle unter Druck gesetzt hat. Aber es scheint so, dass jetzt die Leute offenbar weglaufen, dass die wegziehen, dass die nach Florida gehen, nach Texas, nach South Dakota und viele andere Staaten, wo eben die Restriktionen nicht mehr gelten. Und deswegen hat jetzt der Gouverneur von Kalifornien veröffentlicht, dass Kalifornien am 15. Juni die Wirtschaft wieder aufmachen wird, das öffentliche Leben wieder in Gang setzen wird und alles vollständig wieder öffnen wird. Das ist das California Department of Public Health, hat diese neuen Richtlinien erlassen und danach können fast alle Industrie- und Geschäftsbereiche zu ihrem gewohnten Betrieb zurückkehren, ohne dass es Kapazitätsbeschränkungen oder räumliche Abstandsauflagen gibt. Das Einzige, wo sie sagen, Mega-Events über 5000 Menschen ohne Abstand sind noch nicht möglich. Aber alles andere, Wirtschaftsbetriebe, Industriebetriebe, Restaurants, Bars, Buffets, alle werden keine Einschränkungen mehr haben. Und der Sekretär der kalifornischen Gesundheitsbehörde, Mark Gerley, sagt, dass die Covid-19-Fälle zurückgegangen sind, dass es eine Menge Impfungen im Bundesstaat gegeben habe. Und er sagt, wir sind mit dieser Pandemie an einem Punkt, an dem diese Anforderungen der Vergangenheit für die absehbare Zukunft nicht mehr benötigt werden. Und ja, das ist kein schlechtes Zeichen.
Ja, das sind ganz vernünftige Entwicklungen. Wenn man am Anfang beispielsweise gesagt hat, wir müssen sehr vorsichtig sein, man dann feststellt, wir haben neue Erkenntnisse und hört dann auf. Und dass man sich irren kann in seinen entsprechenden politischen Entscheidungen, das ist völlig normal und das sollte man auch niemandem vorhalten. Also wenn beispielsweise im April, Mai letzten Jahres die Bundesregierung den Shutdown ausgerufen hat, dann ist das durchaus noch nachvollziehbar, weil einfach die Erkenntnisse nicht da waren. Heute sind die Erkenntnisse aber da. Aber statt zu den Fehlern zu stehen und die Sachen einfach jetzt gerade zu biegen, dass sich alles wieder erholen könnte und wir dann auch in eine vernünftige Diskussion einer neuen Weltordnung kämen, aber dann mit ehrlichen Argumenten, dann wäre das durchaus möglich. Der eigentliche Schaden und die eigentliche Fehlstellung besteht darin, dass hier mit aus meiner Sicht moralisch kriminellen, ethisch kriminellen Mitteln ein Bild aufrechterhalten wird, um eigene Pfründe zu sichern, um die eigenen Vorteile zu sichern. Das sind für mich ganz klar käufliche Strukturen. Das ist für mich eine Art von Schranzenverhaltung, die dahinter steht, wo Menschen sich quasi sagen, okay, ich bin hier gut gesichert, sitze an der Krippe, bekomme sogar noch Zuschläge für Corona-Aufwendungen und so weiter, während andere Menschen massenweise eben halt in die Armut verfallen.
Besser an der Krippe als in der Krippe.
Ja, das weiß ich manchmal gar nicht.
Ja, und wir haben uns ein Video angeschaut von Boris Reitschuster, dem unabhängigen Journalisten, der derzeit in Russland ist. Und er ist also mit seiner Kamera durch das Abendleben gegangen, die Restaurants offen, alle saßen draußen, drinnen, ohne Maske. Ich habe, glaube ich, in diesem ganzen Video einen Kellner gesehen, der eine Maske getragen hatte. Und das steht ja auch jedem frei, das zu tun oder nicht, wie man sich dann eben auch sicherer fühlt. Ein Leben wie immer und wie früher, wie man es kannte. Also auch Russland ist überhaupt nicht auf diesem Weg, den Herr Spahn und die WHO und Herr Dr. Wieler anstreben, nämlich dass es also beim geringsten Alarmzeichen schon globale Maßnahmen wieder geben muss, damit alle sich unter diesen Zwang stellen, den Bill Gates und seine Impfstiftung damit initiiert hat. Und der Boris Reitschuster, der sagt auch, dass es also auch in Russland so ist, dass wenn er mit Menschen ins Gespräch kommt, dass die sich das gar nicht vorstellen können. Und die sagen, ja, das muss ja bei euch im Westen ganz schrecklich sein, muss heftig sein bei euch. Also völlig andere Zeichen, wie es vielleicht noch vor 40, 50 Jahren der Fall war.
Ja, danke Boris Reitschuster für diese wunderbaren Bilder. Die haben eigentlich nur gut getan, auch wenn dort die alte Welt repräsentiert wurde, die wir eigentlich nicht wieder zurückbrauchen. Denn wir sollten uns jetzt nicht als Ziel setzen, alles wieder wie 2018 oder 2019 zu haben. Denn der Fehler war dort auch schon im System enthalten. Wir brauchen eine Neuordnung, aber dann, wie gesagt, mit ehrlichen, aufrechten Mitteln in Form einer ordentlichen Kommunikation und vor allem, wo auch die einzelnen Spieler der Wechselwirkung genannt werden. Ich will gar nicht mal Täter und Opfer sagen, sondern die einzelnen Spieler. Ultrareich und Massenverarmung. Genau diese Grundlage führt natürlich dazu, dass die politischen Lager entsprechend gekauft wurden. Und wir sehen, dass Europa sich momentan immer mehr abkanzelt, genau in die falsche Richtung, während Russland und USA und ich glaube auch Kanada in Kürze Nordamerika und Russland sich am ehesten wieder erholen werden und wir dann wieder in eine Art Freiheit zurückkommen, um dann auf dieser Basis tatsächlich die Grundlagen der Wirtschaft und der gesamten Dinge und Verwerfung, die wir haben, Umweltschutz und so weiter, zu diskutieren und dann echte Lösungen zu finden, abseits von Dogmen, sondern wirklich ganz offen und ergebnisoffen vor allem.
Das meintest du, weil du sagtest gerade, so soll es ja nicht werden, wie es früher war. Also das heißt, auf eine gesunde Grundlage alles stellen, wenn der Mensch wieder in einer Art Freiheit sich befindet, um dann wirkliche Strategien zu entwickeln.
Ja, kein Baum wächst in den Himmel. Die Natur ist immer irgendwo endlich und wir können uns an den Gesetzen der Natur orientieren. Und wenn wir wissen, dass ein Baum die maximale Höhe erreicht hat, dann wächst er nicht noch 300 Meter höher, sondern der hört irgendwann auf. Menschen übrigens auch. Wenn einer 100 Jahre alt wird, ist er ja nicht 3 Meter hoch, sondern der hört irgendwann schon mit relativ frühen Jahren auf zu wachsen. Also ist irgendwo eine Grenze des Wachstums der natürliche Vorgang, den wir überall sehen. Unser System der Wirtschaft, der Wirtschaftswissenschaften, die dort aufgebaut wurden und dem Geldsystem ist exponentiell verlaufen. Das heißt, wir brauchen unendlich großes Wachstum, unendliche Geldmengen. Wenn wir uns alleine mal angucken, dass 1959 die Weltgeldmenge 259 Milliarden Euro war, die gesamten Währungen zusammengezählt, in Dollar ausgedrückt, 259 Milliarden. Das kam alleine im letzten Jahr innerhalb von 3 Monaten in Europa an neuem Geld dazu, nur in Europa. Und daran merkt man die Exponentialfunktion. Diese Dinge müssen wir erklären, diese Dinge kann man den Menschen auch erklären und dann erkennt man auch, dass Wirtschaft nicht in Bruttoinlandsprodukt ausgedrückt wird, sondern zum Beispiel in Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Was brauchen die Menschen und so weiter. Das sind alles die Dinge, die man diskutieren kann, ohne in einen Sozialismus rein zu verfallen oder in einem Kapitalismus zu verenden, weil beides sind die beiden Seiten derselben Medaille.
Ja, und soeben kommt die Meldung, dass auch Israel alle Maßnahmen jetzt aufheben wird. Ab 1. Juni, also in einer Woche, sollen alle Maßnahmen im Kampf gegen die Mikrobenbeschränkungen aufgehoben werden, meldet NTV. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie werden alle Restriktionen auf israelischem Staatsgebiet ab dem 1. Juni aufgehoben, so das Gesundheitsministerium. Gleichzeitig sollen jedoch Beschränkungen für Touristen aus dem Ausland in Kraft bleiben und womöglich sogar noch verschärft werden, um ein Einschleppen von Virusvarianten zu verhindern. Hier heißt es, dass inzwischen mehr als 5 Millionen Menschen und damit 55% der Bevölkerung zweifach gegen Corona geimpft wurden. Derzeit haben nur vollständig Geimpfte oder Genesene mit einem grünen Pass Zugang zu Restaurants, Bars, Sporthallen und so weiter. Aber das soll sich jetzt ändern. Ab Anfang Juni sollen alle Menschen, auch die, die nicht geimpft sind, überall Zutritt bekommen.
Ja, es ist schon irre, dass das alleine eine Meldung wert ist, dass es jetzt für beide gilt. Das ist doch wohl selbstverständlich normalerweise nach meinem Menschenverständnis, dass jemand, der geimpft ist oder nicht geimpft ist, gleich behandelt wird. Aber ich finde es schön, dass diese Dinge aufgehoben werden und man kann den Menschen nur beglückwünschen, die Menschen nur beglückwünschen, die sich gesagt haben, aus meiner Sicht, ich habe mich jetzt nicht zum Impfen überreden lassen. Das haben nämlich aus meiner Sicht die meisten gemacht. Ich kenne in meinem Umfeld einige Menschen, die sagen, ich lasse mich nur impfen, um wieder reisen zu können oder ins Restaurant zu gehen. Wenn das die Motivation ist, dann muss die Bundesregierung sich hinsetzen, mit einer glatten 6 verordnen lassen, denn das ist wirklich ein ganz mangelhaftes Ergebnis, egal wie hoch die Impfquote ist.
Ja, und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, die ganze Welt macht mehr oder weniger auf, aber Deutschland macht zu. Also Herr Spahn sagt zwar jetzt, ja, wir können jetzt mal darüber nachdenken, ob im Sommer Konzerte unter ganz strengen Auflagen stattfinden können, kündigt aber gleichzeitig an, dass der Inzidenzwert auf 20 gesenkt werden soll, weil letztes Jahr man begonnen hatte mit 20 Inzidenzwert überhaupt auszutesten, wie weit die Maßnahmen geschaltet werden könnten. Das heißt mit anderen Worten, es ist überhaupt kein Erfolg in Aussicht.
Nein, man merkt es eindeutig. Ich verstehe es gar nicht, wie das nicht in der Tagesschau oder in den sonstigen Massenmedien als Headline kommt, dass die Bundesregierung oder das Gremium, was sich Bundesregierung nennt, also dieses Zentralkomitee, das hat sich ja nun gebildet, dass ihr einziger Auftrag offenbar ist, den Shutdown aufrechtzuerhalten und auf gar keinen Fall die Freiheit wiederzubringen. Das ist ja ganz offensichtlich. Die Freiheit muss mit allen Mitteln verhindert werden. Ist ein Inzidenzwert von 10, dann sagen die Inzidenz 0, also 0. Covid heißt es dann als nächstes. Und das werden wir natürlich nie haben. Das wäre ungefähr so, als würde man sagen, solange es noch irgendeinen gibt auf der Welt, der Schnupfen hat, müssen alle eine Maske tragen.
Ja, also wir sind hier nicht angetreten, um euch zu sagen, lasst euch nicht impfen oder lasst euch impfen, sondern das, was wir immer wieder versuchen, ist zu sagen, folgt eurem inneren Empfinden. Stellt für euch selber fest, was richtig und was falsch ist. Denn die Verantwortung für eure Entscheidungen trefft ihr alleine. Die kann niemand übernehmen, übrigens auch keine Regierung. Und wenn eine Regierung sagt, ihr müsst euch alle impfen lassen, aber euer Inneres steht dagegen und sagt, ich habe kein Vertrauen dazu, dann solltet ihr es einfach nicht tun. Wenn ihr aber sagt, oh ja, das ist das Beste, was ich tun kann, damit ich jetzt auf jeden Fall wieder verreisen kann, so oft ich möchte, was sowieso nicht mehr gehen wird, weil der Herr Timmermans von der EU, das ist der Klimakommissar, da bist du ja auch ganz begeistert, dass es sowas gibt, wenn der sagt, nur noch ein Flug im Jahr, also da wird es auf jeden Fall Einschränkungen geben, aber wenn euch alle Bedenken wurscht sind und ihr sagt, Hauptsache, ich kann mich in den Flieger setzen, ja, dann könnt ihr das auch machen.
Ja, die Qualität ist ja letztendlich sowieso vorbei mit dem Fliegen. Also wenn die Leute jetzt beispielsweise nach Mallorca fliegen oder sonst wo und alleine in den Fliegern diese Masken aufhaben müssen, obwohl in den Flugzeugkabinen eigentlich die sauberste Luft ist, die man haben kann, das sind ja fast klinische Verhältnisse, denn die Luft wird ja permanent abgesaugt. Also das hat ja alles schon mehr oder weniger ganz surrealistische, surreale Züge, also wirklich fernab von der Realität. Das kommt einem ja wirklich vor wie ein Science-Fiction-Thriller. Wenn die Leute nicht langsam anfangen zu denken, dann wird es wirklich eng und dann werden sich noch mehr impfen lassen. Aber die, die es durchhalten, die stehen dann aus meiner Sicht vorne, nämlich die, die nur das tun, was sie vor sich selbst verantworten können.
Ja. Genau, also dann machen wir mal weiter mit unseren Meldungen und verändern ein bisschen das Thema, denn es geht nochmal um den Münchner Stromausfall. Da war ja zum Pfingstwochenende für 2 Tage, bei manchen vielleicht sogar an fast 3 Tagen Stromausfall, was natürlich sehr heftig ist, weil man zurückgeworfen wird auf sich selber und muss schauen, wie bin ich vorbereitet, und viele sind es eben nicht. Und jetzt prüft der Staatsschutz, ob es eventuell ein politisches Motiv gegeben haben könnte und es sich um Brandstiftung handelt. Also das heißt, die Polizei hat schon kurz nach dem Stromausfall Ermittlungen aufgenommen und von Nachbarsseite kamen jetzt wohl Hinweise, dass es tatsächlich so sein könnte. Also, und das war die Meldung zum Stromausfall. Jetzt geht es weiter mit Hackerangriffen. Klaus Schwab vom WEF hat ja gesprochen von Cyberangriffen, die dieser Welt bevorstehen und die Mikrobenpandemie sozusagen in den Schatten stellt. Es gibt ein Papier, das sagt, dass also viele Krankenhäuser im Moment Hackerangriffe erwarten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das heißt BSI, da sagt der Sprecher Arne Schönbohm, dass eben nach dem Hack des irischen Gesundheitsdienstes, da kommen wir gleich nochmal drauf, und nach dem Angriff auf eine US-Pipeline, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass es also Sorge um IT-Sicherheit in kritischen Infrastrukturen in Deutschland gibt. Er sagt, er sieht vor allem eine größere Gefahr bei Krankenhäusern, das hat er gegenüber Zeit Online gesagt, und hat auch einige Fälle aus den vergangenen Jahren genannt, wo dies schon stattgefunden hat. Und er sagt, es wurde viel zu viel digitalisiert in der Hoffnung, dass erst einmal alles funktioniert. Die Folge ist dann, dass die Systeme angreifbar sind. Also darüber reden wir ja auch schon seit langem, dass diese digitale Identität, die von der globalen Weltordnung sozusagen für die ganze Welt installiert werden soll, dass die natürlich sehr unsicher und sehr risikobehaftet ist.
Ja, so wie wir vor einem Jahr schon Prognosen abgeben konnten, wie es sich ökonomisch verhält, das ist ja mittlerweile relativ einfach, weil die Fehler und die Skrupellosigkeit, mit der Entscheidungen durchgeführt werden und die Paradoxien wirklich eindeutig sind. Und wenn ich sehe, dass wir auf der einen Seite eine Riesendiskussion haben in den Mainstream-Medien über Cyberattacken, über Angriffe, über Zusammenbrüche, über Blackout, über die Gefahren, der elektronischen Zusammenhänge, die ja unser gesamtes Leben gestalten. Und auf der anderen Seite hypen wir die künstliche Intelligenz und die dringende Digitalisierung, dann merken wir, dass wir hier in eine Paradoxie reingeraten. Und der Irrsinn, der hier steht, ist ja ganz eindeutig. In dem Moment, wenn der Strom ausfällt, dann ist letztendlich zappenduster. Vielleicht sollten wir endlich wieder anfangen, vernünftig zu denken. Und das kann ich momentan nicht erkennen. Die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, die werden einfach konzentriert weitergeführt, analog einer Agenda, die ich da rein interpretieren muss, auch wenn das eine Verschwörungstheorie ist. Aber wie soll ich es denn anders deuten? Soll ich wirklich davon ausgehen, dass sie einfach alle nur dumm sind? Das glaube ich einfach nicht.
So, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Cyberangriff auf das irische Gesundheitssystem, welches die Gesundheitsdienste des Landes eine Woche lahmgelegt hat oder haben. Und da ist noch längst nicht alles wieder im normalen Fluss. Die New York Times hat einen Artikel dazu veröffentlicht, den wir übersetzt haben. Und da wollen wir mal reinlesen, was alles auf der ganzen Welt derzeit schon so passiert ist und welche Folgen das hat. Und immer wieder der Hinweis, wie wichtig es ist, vorzubauen, vorzusorgen, autark zu sein, eigenes Wasser zu haben oder wenigstens so ein Wasserfilter, denn mit dem Stromausfall heißt es, dass ihr auch nicht mehr eure Toilettenspülung benutzen könnt und dass ihr kein Wasser mehr habt, kein laufendes Wasser aus dem Wasserhahn. Oder eben, dass man so eine Gulaschkanone oder irgendwas hat, was selbstständig kochen kann, dass man wenigstens ein warmes Essen, man weiß ja auch nicht, wie lange sowas dauert.
Ja, und das ist das, was ich neulich auch sagte, dieses tatsächlich Ansammeln, indem man sich diese Kanister, diese Faltkanister zulegt. Und diese Faltkanister haben natürlich die Möglichkeit, dass sie fast überhaupt keinen Raum wegnehmen. Ich wiederhole das deshalb, weil ich mehrmals darauf hingewiesen wurde, ob ich das nochmal wiederholen könnte, weil sie die Idee so gut fanden. Die Faltkanister sind ja aus Kunststoff und die werden dann ganz groß, wenn man sie mit Wasser füllt. Und nehmen dann natürlich viel Platz weg, sollen sie ja auch, weil sie ja Wasser beinhalten. Aber ohne Wasser sind sie ganz klein zu stapeln. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich kaufe mir diese Dinge, lege mir die an die Seite wie eine Art Währung. Und das sind gerade diese Dinge, die jetzt auch ganz wichtig sind. Das sind nämlich viele Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben und auch nicht sehen, sich vorzubereiten. Und deshalb ist es so wichtig auch, diese Vorbereitung einmal für sich zu behalten und wenn nur mit Menschen zu reden, die in unmittelbarem Umfeld sind, und ansonsten bei denjenigen, wo man weiß, die können es nicht und so weiter, vielleicht an der Stelle auch mitzudenken, um sein eigenes Leben zu sichern. Das ist ganz wichtig, gerade bei dichter besiedelten Gebieten.
Ja, du meinst die also auch mit zu versorgen. Ja. Wichtig ist auch, dass ihr Tierfutter da habt. Wir haben wieder eine Zuschrift bekommen. Ich gucke mal, ob ich die gerade finde. Da geht es auch um Tierfutter. Und das heißt mit hier, genau, eine Meldung, eine Information schreibt eine Leserin, die mich erschreckt hat. Ich war vor ein paar Tagen Tierfutter kaufen, ungeachtet davon, dass die Preise kontinuierlich auch für Korn steigen, ist es zurzeit kaum möglich, Gerste und Hafer zu bekommen, was bis dato noch nie ein Problem in Bulgarien darstellte. Sie kommt aus Bulgarien. Da ich ziemlich ehrgeizig bin, meinen Tieren ein breites Futterangebot zu machen und ich nur Schweine, Pferde und ein paar Hühner halte, habe ich natürlich nicht locker gelassen, um zu eruieren, woran es liegt. Die kommende Ernte ist jetzt schon nach China verkauft worden, natürlich zum doppelten Preis.
Tja, und das ist genau wie das Holz, das kennen wir. Und hier sehen wir wieder den großen politischen Zusammenhang. China schwimmt in US-Dollar, die sie haben, die US-Dollar-Noten aus den letzten Jahrzehnten der Außenhandelsüberschüsse. USA dagegen hat die Weltleitwährung und kann das Geld drucken, ohne irgendwelche Rückfragen zu halten. Das heißt, dort kann das Kapital tatsächlich ausgegeben werden in unbegrenzter Höhe. Und deshalb spielt es auch gar keine Rolle, welchen Preis sie bezahlen für irgendetwas. Sie ziehen die gesamten Waren letztendlich raus aus den tatsächlich produktiven Staaten, während die anderen Staaten, die in Konkurrenz stehen, europäische Staaten, Frankreich und so weiter oder Deutschland, tatsächlich mit dem Geld haushalten müssen. China und USA brauchen im Prinzip nicht haushalten. Und das ist der Unterschied. Viele verstehen das nicht, aber das ist wichtig.
Naja, wir erleben ja jetzt alle, also in Deutschland ist es überhaupt kein Geheimnis mehr, dass das Holz abtransportiert wird nach China und nach den USA. Wir haben hier auch, ich habe das nur nicht eingestellt, weil wir wirklich viel gemacht haben in der letzten Zeit zu diesem Thema. Aber die Sache ist nicht besser geworden, sondern es ist im Prinzip schlimmer geworden. Und wir müssen einfach wissen, es ist jetzt das A und O, dass wir jetzt vorsorgen, denn auch die ganzen Lieferkettenausfälle, die Verkäufe in die anderen Länder und so weiter bedeuten natürlich auch Preissteigerungen. Es ist jetzt noch der Zeitpunkt, wo man relativ günstig einkaufen kann. Auch das wird sich verändern. Die Waren werden knapp und die Waren werden teuer. Ja, und jetzt kommen wir zurück zum Thema Cyberangriff. Also, dieser Cyberangriff aufs irische Gesundheitssystem hat, so schreibt die New York Times, die Gesundheitsdienste über eine Woche lahmgelegt. Der Zugriff auf Patientendaten wurde abgeschnitten. Die Covid-19-Tests wurden verzögert. Arzttermine wurden abgesagt. Mit Hilfe von Ransomware, das ist eine Schadsoftware, die die Daten der Opfer verschlüsselt, bis diese ein Lösegeld zahlen, haben die Hintermänner des Angriffs die Daten dieses öffentlich finanzierten irischen Gesundheitssystems, das heißt Health Service Executive, als Geiseln genommen. Die Attacke zwang diesen Service, sein gesamtes Informationstechnologiesystem abzuschalten. Der Geschäftsführer des Gesundheitsservices sagte in einem Medienbriefing, der Angriff sei, als ob sich alles im Magen umdreht. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Information, auf die auch du immer wieder hinweist, Andreas. Die Sprecherin einer Gruppe von Krankenhäusern im östlichen Teil Irlands, Caroline Cohen heißt sie, sagte, die Krankenhäuser seien gezwungen, alle ihre Aufzeichnungen jetzt auf Papier zu führen. Wir sind in den 1970er Jahren zurück.
Ja, und vielleicht ist das auch der richtige Weg. Vielleicht sollten wir daraus lernen, wenn wir solche Fingerzeige bekommen, gerade in dieser kritischen Phase. Denn die Cyberangriffe, die werden ja nicht weniger, sondern sie werden immer mehr. Und gerade dadurch, dass das World Economic Forum, gerade Klaus Schwab in seinem Buch und in seinen öffentlichen Verkündungen, gerade dieses Thema dieses Cyberangriffs und dieser massiven Auswüchse in diese gesamte IT-Branche mit reinbringt, das zieht natürlich auch Kriminelle ran. Nicht nur die großen Professionellen, sondern auch kleine. Und wir dürfen nicht vergessen, dass heute 16-jährige Jungs an irgendeinem Computer sitzen oder auch Mädchen, wir müssen ja da gendergerecht sein, die dann in der Lage sind, durchaus in irgendwelche Großcomputer und Rechner in USA oder sonst wo mit reinzukommen. Also wichtig ist wieder zurück, relevante Daten auf Papier, bin ich ganz klar für. Übrigens bin ich auch für Bücher statt für Disketten.
Ja, darauf hatten wir ja auch hingewiesen. Sucht euch bei eBay beispielsweise eine Brockhaus-Enzyklopädie mit 24 bis 26 Bänden. Da gibt es aus verschiedenen Jahren Ausführungen. Je länger die zurückliegen, umso besser sind sie, weil da noch nicht so viel verändert wurde und gegendert wurde. Und jetzt ist es so, dass diese Enzyklopädien ja überhaupt nicht mehr gedruckt werden. Das heißt, man kann sie gar nicht mehr neu kaufen. Sprich, bei eBay rein oder ins Internet rein suchen, die Dinger bestellen, abholen oder schicken lassen. Und unsere Erfahrung ist, dass sie in aller Regel sehr günstig sind, weil viele Leute froh sind, wenn sie diese vielen schweren Bücher einfach los sind. Nur im Falle eines solchen Angriffs, und es wird es geben, und irgendwann werden eventuell auch keine Informationen mehr auf dieser Art Internet möglich sein, erreichbar zu werden, dann hat man, was man hat. Deswegen gute Bücher einkaufen. Wir stellen hier oft auch Sachbücher ein zum Thema Kräuterkunde, Gartenwissen. Im Moment ein super schönes Brennnesselbuch, das ich selber auch habe, wo viele, viele Rezepte drin sind über die Heilpflanze oder eben auch, wie lege ich einen Garten an und so weiter. Rechnet damit, dass ihr so etwas irgendwann nicht mehr im Internet bekommt.
Ja, auch solche großen Meister wie Goethe oder Schiller, die gibt es als gesammelte Werke zu kaufen, teilweise in so Schobern. Die werden wirklich für wenig Geld regelrecht verramscht. Das tut einem in der Seele weh, wenn man so etwas sieht, wenn solche großartigen Menschen der Geschichte plötzlich verramscht werden. Und ich kann euch nur empfehlen, kauft euch diese Werke. Auch die werden bald nicht mehr gedruckt werden. Und ob man sie nun in die Bücher Bücherwand reinstellt oder sie beispielsweise auch in Folie einschweißt, ich glaube, die werden einen extrem hohen Wert irgendwann mal haben. Und ich meine damit nicht den Wert der Spekulation in Geld, sondern den Wert dessen Wissen, was da drin steht.
Und es wird alles wieder wertvoll werden, wenn der Mensch aus diesem Materialismus-Hamsterrad, aus diesem Global-Pandemie-Irrsinn wieder rauskommt. Und dieser Zeitpunkt ist gar nicht, aus unserer Überzeugung, gar nicht so weit entfernt. Ja, wer steckt hinter diesen Cyberangriffen? Die New York Times zitiert mehrere Leute und sagt, Sicherheitsforscher glauben, dass diese Angriffe das Werk von osteuropäischen / russischen cyberkriminellen Gruppen ist, die als Wizard Spider bekannt sind. Joe Biden hatte ja beim Angriff der Pipeline, auf diese Ölpipeline betont, dass dahinter nicht die russische Regierung stecke, sondern dass es sich um unabhängige Erpressergruppen handele. Aber er hat eben auch darauf verwiesen, dass man Russland trotzdem dafür haftbar machen könnte, weil innerhalb der russischen Grenzen sowas möglich sei, ohne dass die Regierung etwas unternimmt. Aber dass es nun russische sind, ist eben noch gar nicht klar. Es kann eben auch sich um andere osteuropäische Länder handeln. Ja, und die irischen Gesundheitsbehörden wurden aufgefordert, Geld zu bezahlen. 19 Millionen Dollar Lösegeld sollten die Behörden zahlen. Der irische Premier Michael Martin sagte, die Regierung werde nicht zahlen. Wir sind sehr deutlich, sagte, dass wir kein Lösegeld zahlen werden. Und der Chef des Gesundheitssystems meinte, die Auswirkungen würden jetzt noch für viele weitere Wochen spürbar sein. Das habe also anhaltende Auswirkungen. Was gab es denn noch? Also, in Kalifornien versucht Scripps Health, dass 5 Krankenhäuser und eine Reihe von Kliniken in San Diego seine Systeme wieder hochfahren kann, 2 Wochen nach einem Ransomware-Angriff. Alle Daten sind lahmgelegt, sind noch nicht wieder online. In Neuseeland legte ein Ransomware-Angriff mehrere Krankenhäuser im ganzen Land lahm und zwang die Ärzte dazu, mit Stift und Papier zu arbeiten und zwingende Operationen zu verschieben. Ende letzten Jahres brachte ein Ransomware-Angriff auf das Medical Center der Universität of Vermont das Leben von Krebspatienten durcheinander, deren Chemotherapiebehandlungen verschoben oder aus der Erinnerung heraus neu erstellt werden mussten. Weiter geht es. Die Colonial Pipeline, über die wir letzte Woche gesprochen haben, die eben auch einen Ransomware-Angriff erlitten hat, das fast die Hälfte des Gases, Diesels und Kerosins an die Ostküste liefert, war lahmgelegt. Der Angriff veranlasste das Unternehmen, den Betrieb einzustellen. Das hat wiederum zu Panikkäufen an den Zapfsäulen geführt, zu Engpässen bei Gas und Kerosin an der Ostküste. Und Colonial Pipeline hat, wie es heißt, 5 Millionen US-Dollar gezahlt, Lösegeld. Der Vizepräsident der Geheimdienste bei der Cybersecurity-Firma CrowdStrike, der heißt Adam Myers, sagte, dass die Mitglieder von Wizard Spider, also dieser Gruppe, die für die Angriffe verantwortlich sind, dass die, also auch, er sagt es auch, dass die entweder Russen oder Osteuropäer sind. Es wird weiter aufgezählt, die Daten eines Schulbezirks in Florida wurden letzten Monat angegriffen. Die Broward County Public Schools, der 6. Schulbezirk der Vereinigten Staaten, wurde gehackt. 40 Millionen US-Dollar in Kryptowährung sollten bezahlt werden. Also das heißt, es geht auch auf andere Unternehmen. Und Andreas, wenn man das alles liest, und hier geht es ja jetzt nur in Anführung natürlich, um Schulen oder Krankenhäuser. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, das Ganze geht auf Versorgungsunternehmen anderer Art, also wenn es um Energieversorgung beispielsweise geht, dann wird es noch ungemütlicher.
Ja, eine Energieversorgung wäre alleine schon das Geldsystem, denn Geld ist ja auch eine Energie, mit dem ich bezahlen muss, um meine Ware zu bekommen. Das darf man nicht vergessen. Ja, wir haben hier tatsächlich in ganz deutlicher Form die Paradoxie dieses Größenwahns der Politik. Die Politik läuft ja da dermaßen ab, dass in der obersten Hierarchie mittlerweile das Finanzkapital, deren NGOs und deren anhängenden Regierungen der nationalen Staaten oder der Staaten, die sich dann eben halt wiederum an NGOs ranschließen, wie zum Beispiel die Europäische Union, ja auch letztendlich eine NGO ist, wenn man es genau nimmt. Und wir merken, dass das natürlich nur einem dient, der totalen Kontrolle der Bürger. Das heißt, die Digitalisierung soll den Bürger völlig kontrollieren, dass alle Gesetze, die gemacht werden, ob sinnvoll oder unsinnig, der Bürger sich daran halten muss, andernfalls wird er eben halt entsprechend abgestraft. Und durch das Papierwesen sind natürlich viel mehr Möglichkeiten der Manipulation, weil die Menschen auch sagen irgendwann, das sind bestimmte Dinge, die unsinnig sind und die mache ich einfach nicht mit. Und ehrlich gesagt finde ich das richtig, dass der Mensch in seiner Eigenverantwortung, Subsidiarität nennt man das, übrigens auch für sich Entscheidungen treffen kann und sagen, ich mache bestimmte Dinge nicht mit. Und hier wird es eben halt deutlich, in welchem Dilemma sich die Macht befindet. Auf der einen Seite wollen sie alles digitalisieren und auf der anderen Seite sehen sie, dass die Cyberangriffe diese gesamte Digitalisierung wieder zunichte machen kann und die Leute jetzt wieder auf Bleistift und Papier zurückkommen. Und das ist auch das, was wir immer sagen, kauft euch Stifte. Ich habe gerade gestern von dir, da habe ich mich so drüber gefreut, eine Federmappe bekommen. Das war so süß. Da bekam ich also eine Federmappe, kennt ihr vielleicht noch die Älteren, also quasi, wo man dann verschiedene Stifte, einen Anspitzer, verschiedene Bleistifte, Filzstifte und so weiter, wie in der Schule. Und ein Lineal bekam ich und das liegt jetzt in meinem Schreibtisch. Und ein großer DIN A4 Block. Früher waren die von Schlöpke und die waren noch holzfrei. Und das sind also wirklich die Dinge, die für mich zum Beispiel immer wichtiger werden. Und ich glaube, das wird sich wieder durchsetzen. Und damit kann man auch Informationen besser austauschen, nämlich nicht auf elektronischem Wege. Und damit sind sie übrigens auch nicht abfangbar durch irgendwelche Dienste, die der Meinung sind, sie müssten genau kontrollieren, was ihr irgendjemandem schreibt. Also der Brief könnte sich wieder entsprechend entwickeln und eine Renaissance erleben.
Ja, du hast auch Ratzefummel und Anspitzer, weil genau. Wenn man nämlich Bleistifte kauft, muss man auch sowas dabei haben. Man muss sie ja auch anspitzen können.
Ratzefummel ist übrigens ein Radiergummi. Ich glaube, viele kennen das gar nicht mehr.
Doch, die kennen das alle, ich bin sicher. Weil wenn Eltern ihre Kinder in die Schule bringen, dann reden die auch von Ratzefummel. Ist das so? Ich glaube schon. Also ich kenne jedenfalls heute schon erwachsene Kinder, die den Begriff kennen. Ja, hast du das übrigens mitbekommen, dass der Herr Lauterbach auch vergessen hat, wie die Frau Baerbock, so ein paar Sachen für die Steuer anzumelden, Vorauszahlungen für Buchhonorare? Da fällt mir immer ein, was mir passiert ist, als ich mal ein paar Wochen zu spät die Steuererklärung abgegeben habe. Sowas findet man bei mir heute unter Steuerhinterziehung im Internet, was es niemals war. Aber dass der Herr Lauterbach da ein paar Honorare viel zu spät angemeldet hat, das ist dann eher, glaube ich, ein Kavaliersdelikt.
Ja, das schockt mich ehrlich gesagt relativ wenig bei Herrn Lauterbach. Ich wäre dafür, dass man einen Fonds gründet und Herrn Lauterbach 1 oder 2 Millionen gibt, und zwar steuerfrei unter der Bedingung, dass er keine Interviews mehr gibt und auch auf keinen Talkshows mehr auftritt. Ich glaube, damit wäre uns allen schon mal sehr geholfen. Entschuldigung, das ist mein zynistischer Einwurf.
Zynistisch oder zynisch?
Zynischer.
Aber zynistisch ist noch schlimmer, oder?
Ich glaube ja.
Ja, ich glaube es jetzt auch. Aber istisch ist immer blöd.
Ich habe ein Superlativ gesucht.
Du bist ein Superlativ.
Ich weiß, aber Lauterbach auch.
Ja, also, Cyber, ich möchte nur mal kurz noch darauf hinweisen, Andreas, es gibt sogar Versicherungsunternehmen, die extra Cyberangriffe abfedern und eben Unternehmen dagegen versichern. Und die haben auch jetzt Kosten für Lösegeldzahlungen übernommen, da sie der Meinung sind, dass die Lösegeldzahlungen immer noch billiger sind als die Kosten für die Wiederherstellung von Systemen und Daten von Grund auf. Und die Aufsichtsbehörden haben begonnen, Versicherungsunternehmen von der Zahlung von Lösegeldforderungen jetzt abzubringen, mit dem Argument, dass diese nur weitere Ransomware-Angriffe anheizen und die Kriminellen ermutigen, noch lukrativere Forderungen zu stellen. Und der französische Versicherungsriese AXA sagte letzte Woche, dass er keine Lösegeldzahlungen mehr abdecken würde. Das ist ja auch eine wirklich unerfreuliche Aufgabe, die man damit übernimmt.
Ja, es ist eigentlich komisch, wenn es nicht so ernst wäre, weil das Dilemma wird deutlich. Früher haben die Versicherungen sogenannte Keyman-Policen abgeschlossen, gibt es heute, glaube ich, auch noch, dass wenn jemand gekidnappt wurde aus Vorständen von großen Konzernen, dass dann eben die Versicherung das Ganze bezahlt hatte, diese Lösegeldforderung. Heute sind es eben halt cyberkriminelle Lösegeldforderungen, die gestellt werden. Aber eins definitiv, wenn eine Versicherung so etwas versichern will, müssen sie es kalkulieren nach dem Gesetz der großen Zahl, weil dann natürlich logischerweise die Versicherung das Geld wieder reinkommen bekommen möchte. Denn eine Versicherung ist eine Gefahrengemeinschaft. Und wenn damit tatsächlich die Cyberangriffe massiv steigen werden, und das ist zu erwarten, dann bedeutet das, dass natürlich auch die Prämien ins Unermessliche dafür steigern. Denn letztendlich muss es dann der Konzern ja in Form von Versicherungsbeiträgen auch wieder bezahlen. Und das sind dann natürlich Kostenblocks, die wiederum die Bilanz des Unternehmens massiv vorsichern. Also das Dilemma wird hier ganz deutlich.
Thema Ende Cyber haben wir jetzt heute wieder ausführlich besprochen. Mehr können wir nicht tun, als euch darauf aufmerksam zu machen, dass Herr Schwab vom WEF angekündigt hat, dass dies kommt. Und wir sehen ja, es wird schon überall geübt, auch das Lebensmittelunternehmen oder die Lebensmittelkette Teegut war ja vor wenigen Wochen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Auch dort hieß es, Papier raus, Bleistift raus und von Hand losgerechnet. Übrigens hatte ich auch in einigen Meldungen gesehen, dass tatsächlich Bleistifte ganz knapp geworden sind, weswegen ich ja hier Großeinkauf gemacht hatte und etliche Bleistifte für uns eingekauft habe. Deswegen hast du auch die Federmappe bekommen, damit das fein ordentlich jetzt bei dir im Schreibtisch wartet. Aber auch das, solche kleinen Dinge, von denen man meint, sie seien unbedeutend, können irgendwann, wenn sowas passiert, sehr wertvoll sein. Vor allem, wenn man dann auch genügend Papier da hat, also ein paar Blöcke gekauft hat oder eben auch Druckpapier oder sowas und das bei sich zu Hause liegen hat. Weil irgendwann fällt es einem dann ein, das wollte ich jetzt noch einkaufen und dann ist es eventuell zu spät. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, das auch offenbar immer wichtiger wird in der Welt und zwar für alle die Leute, die zum Beispiel ein Smartphone, ein Mobiltelefon benutzen, die Computer haben, die Laptops haben, also praktisch für alle. Denn die Welt befindet sich in einem Lithium-Goldrausch und es hat der Wettlauf begonnen um die Energie für unter anderem natürlich auch Elektroautos. Und daran, an dem Beispiel, was wir jetzt hier durcharbeiten werden, sehen wir auch wieder, wie diffizil die Lage ist, wenn auf der einen Seite die Ressourcen immer knapper werden, die Rohstoffe, und unter immer menschenunwürdigeren Zuständen abgebaut werden und unter Ausplünderungsmaßnahmen unserer Erde und auf der anderen Seite die Regierungen, vor allem in Deutschland, praktisch gebetsmühlenartig verkünden, wie wichtig es ist, dass wir bald alle auf Elektroautos fahren. Wobei der Umweltfaktor, da kannst du gleich noch mal was dazu sagen, Andreas, ja auch kein unbedeutender ist.
Ja, das ist eine Schändung der Umwelt, das muss man ganz deutlich sagen. Also ich habe ja früher zum Beispiel, als ich das Thema Fracking gehört hatte, bei Ölbohrungen und Gasbohrungen, das gar nicht wirklich verstanden, was dahinter steht. Und ich war damals in Texas und in Dallas und habe mir das angesehen und mir war gar nicht klar, welche Grundwasservorräte dort auch verseucht werden mit unendlichen Giften und Chemikalien. Und wenn wir wissen, dass wir beim Lithiumabbau, zum Beispiel in Nevada gibt es in den USA die größten Lithiumvorkommen beispielsweise, da wird die Umwelt auf Hunderte von Tausenden von Quadratkilometern massiv geschändet und komplett vergiftet. Und dasselbe erwarten wir natürlich auch in Deutschland, denn der Oberrheingraben von Frankfurt bis Basel. Dort liegen die größten Lithiumvorkommen in ganz Europa. Und auch die sind schon bereits im Interesse derjenigen, die das abbauen wollen. Und da werden ja tiefe Löcher gebuddelt und da wird mit einem unglaublichen Wasseraufwand wird das Zeug herausgeholt und dann wird das rausgesiebt und das vergiftete Wasser bleibt dann letztlich zurück. Man spricht zwar in Deutschland davon, dass man ein schonendes Verfahren jetzt angeblich erfunden hätte, dieses Lithium dort abzubauen. Aber wenn das denn so schonend wäre, dann wundere ich mich, dass die rot-grüne Politik, die ja sich angeblich für Umweltschutz einsetzt und genau das Gegenteil aus meiner Sicht macht. Das ist für mich fast in Worten kaum zu beschreiben, dass sie da nicht Druck ausüben, zum Beispiel auf solche Länder wie Nevada oder auf solche Gebiete, um dann endlich mal zu sagen, wie kann diese wahnsinnigen Umweltschändungen, Katastrophen weiterlaufen im Interesse eines angeblich sauberen Elektroautos. Denn genau das Gegenteil wird der Fall, wenn man das Ganze mal in Ruhe untersucht.
Ja, und hier, das ist auch wieder ein New York Times Artikel, da wird beschrieben, dieser Wettlauf um die Gewinnung von Lithium in den USA, und zwar auf einem seit langem ruhenden Vulkan im Norden Nevadas, du hattest es gerade schon erwähnt, bereiten sich die Arbeiter darauf vor, mit der Sprengung und dem Ausheben einer riesigen Grube zu beginnen, die als erste neue groß angelegte Lithiummine in den Vereinigten Staaten seit mehr als einem Jahrzehnt dienen wird. Eine neue inländische Versorgung mit einem wesentlichen Bestandteil von Elektroautobatterien und erneuerbarer Energie. Diese Mine könnte dazu beitragen, übrigens auf gepachtetem Bundesland, also Nevadas, die fast vollständige Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von ausländischen Lithiumquellen zu beenden. Damit ist ja wahrscheinlich auch China gemeint. Aber das Projekt, bekannt als Lithium Americas, hat Proteste. Und zwar von Mitgliedern indianischer Stämme, also indigener Stämme ist, glaube ich, die politisch korrekte Ausdrucksweise, aber auch von Viehzüchtern und Umweltgruppen auf sich gezogen, weil erwartet wird, dass es Milliarden von Gallonen kostbaren Grundwassers verbraucht und möglicherweise einen Teil davon für 300 Jahre verseucht, während es einen riesigen Abfallhaufen hinterlässt. Und hier sagt ein Bewohner, der dort lebt, in der Nähe des geplanten Minengebäudes, einen Berg in die Luft zu jagen, ist nicht grün, egal wie viel Marketing die Leute dafür betreiben. Es gibt also mehrere Klagen gegen das Projekt, die jetzt sich durch die Bundesgerichte hindurchwinden. Und der Streit um die Mine in Nevada ist sinnbildlich, heißt es hier, für eine grundlegende Spannung, die sich auf der ganzen Welt abzeichnet. Elektroautos und erneuerbare Energien sind wohl doch nicht so grün, wie sie uns immer glauben gemacht werden. Die Produktion von Rohstoffen wie Lithium, Kobalt, Nickel, die für diese Technologien unverzichtbar sind, sind oft ruinös für Land, für Wasser, für Wildtiere und für Menschen.
Ja, und wir sehen wieder das typische Muster, und das ist das ganz Spannende hier, dass diese Konzerne, die diese Berge wegsprengen und diese unendlichen Umweltkatastrophen hinterlassen, das Ganze auf gepachtetem Land. Gepachtetes Land bedeutet, das gehört also den Bürgern, den Menschen, dem Steuerzahler, der dann anschließend die Umweltschäden dann in Form von irgendwelchen Dekontaminierungsmaßnahmen zu finanzieren hat, während die Großkonzerne, und ratet mal, wer da wieder oben drin sitzt in den entsprechenden Abteilungen, nämlich dort, wo die Shareholder sitzen. Und da finden sich dann die Philanthropen wieder, die dann sagen nach dem Motto, wir müssen die Welt gesünder machen. Und das ist diese tatsächliche gegenteilige Struktur, die hintersteht gegenüber dem, was uns gesagt wird.
Also die New York Times ist hier auch sehr klar und nimmt wenig Rücksicht auf politische Korrektheit. Hier heißt es, dieser ökologische Tribut wurde oft übersehen, zum Teil, weil ein Wettlauf zwischen den USA, China, Europa und anderen Großmächten im Gange ist. In Anlehnung an vergangene Wettbewerbe und Kriege um Gold und Öl kämpfen die Regierungen jetzt um die Vorherrschaft über Mineralien, die den Ländern helfen könnten, auf Jahrzehnte hinaus eine wirtschaftliche und technologische Vorherrschaft zu erlangen.
Tja. Genau das ist es.
Und die Entwickler und die Gesetzgeber sehen dieses Projekt in Nevada, das in den letzten Tagen, das muss man auch dazu sagen, der Trump-Administration endgültig genehmigt wurde, als Teil der Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, eben jetzt selbst eine führende Rolle bei der Produktion einiger dieser Rohstoffe zu übernehmen. Und während Präsident Biden aggressiv gegen den Klimawandel vorgeht, macht er natürlich hier keinen Stopp, sondern diese Arbeiten gehen weiter. Zusätzlich zu Nevada haben Unternehmen Lithium-Produktionsstätten in Kalifornien, Oregon, Tennessee, Arkansas und North Carolina vorgeschlagen. Und in den ersten 3 Monaten, heißt es hier, des Jahres 2021 haben US-Lithium-Bergbauunternehmen wie die in Nevada fast 3,5 Milliarden Dollar von der Wall Street eingesammelt. Das 7-fache des Betrags, der in den 36 Monaten zuvor aufgebracht wurde, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht und ein Hinweis auf die derzeitige Aufregung ist. Ja, also wir können hier vielleicht nochmal schauen. Also hier heißt es, die USA müssen schnell neue Lithiumvorkommen finden, da die Autohersteller die Produktion von Elektrofahrzeugen ja weiter hochgefahren haben. Lithium wird vor allem in Batterien für Elektroautos verwendet, weil es leicht ist, viel Energie speichern kann und immer wieder aufgeladen werden kann. Analysten schätzen, dass sich der Lithiumbedarf bis zum Ende dieses Jahrzehnts verzehnfachen wird, da Tesla, Volkswagen, General Motors und andere Autohersteller Dutzende von Elektromodellen einführen werden. Andere Bestandteile wie Kobalt werden benötigt, um die Batterien stabil zu halten. Ja, es ist wirklich ein heißes Thema, denn wie man auf der einen Seite eben hört, wird es sich verzehnfachen in diesem Jahrzehnt, also auch die Suche danach und die Bohrung danach wird immer heftiger werden. Aber die Minen verbrauchen, du hast es auch schon angesprochen, enorm viel Wasser. Und hier hat zum Beispiel ein Viehhirte sich gemeldet und sagt, dass die Firma gesagt hat, die dort jetzt bohrt, dass die Mine 3224 Gallonen pro Minute verbrauchen wird. Das könnte dazu führen, dass der Grundwasserspiegel auf dem Land, das diesem Viehhirten gehört, um geschätzte 12 Fuß sinkt. So ein Berater von Lithium Americas.
Ja, und das ist nur 12 Fuß jetzt in der ersten Phase, denn das Lithium ist ja überall erhalten.
Wie viel
ist
12 Fuß?
12 Fuß sind, 10 Fuß sind 3 Meter, 3,60 Meter ungefähr sind das Tiefe. Also das ist schon eine ganze Menge, die dann darunter gehen würde. Also unterm Strich gesehen sehen wir hier eine neue Katastrophe, die sich anbahnt an Umweltschäden. Und das Interessante ist, unter dem Label des Grünen. Und wir sehen hier, man wird ja richtig wütend, wenn man so etwas hört, muss ich ganz ehrlich sagen, mit welcher wirklich ignoranten Lüge und mit welcher wirklich ignoranten Unfähigkeit diese Dinge einfach nach außen getragen werden. Und man mittlerweile, sowohl bei den Journalisten, die das wirklich nicht hinterfragen, hier in diesem Fall ist es hinterfragt worden, also insofern ein großer Dank an die New Yorker Kollegen, sag ich mal, aber ansonsten, es findet überhaupt keine wirkliche Diskussion über Umweltschutz statt. Stattdessen tatsächlich nach dem Gießkannenprinzip diese sogenannte menschengemachte Klimaerwärmung, die herhalten muss, um die Menschen von den wirklichen Umweltschäden und Umweltsünden abzulenken. Und das ist wirklich erbärmlich.
Ja, und wir bleiben doch noch einen Moment hier in diesem Artikel, denn wir wollen einfach, dass ihr es umfassend erfahrt, was wirklich los ist. So einen Artikel liest man ja nicht durch, der ist ja viel zu lang, aber wir haben auch hier nur die wichtigsten Sachen rausgeholt. Während der Produktion von 66.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr könnte die Mine das Grundwasser mit Metallen wie Antimon und Arsen verunreinigen, so die Bundesdokumente. Und in einem Reservat der indigenen Urbevölkerung im Fort McDermott ist die Wut über das Projekt hochgekocht und hat sogar zu Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern geführt, da Lithium Americas angeboten hat, die Stammesmitglieder in Jobs einzustellen, die einen durchschnittlichen Jahreslohn von $62.600 zahlen. Und das ist ungefähr das Doppelte des Pro-Kopf-Einkommens des Bezirks. Aber das wird eben mit einem großen Kompromiss einhergehen. Also das heißt mit anderen Worten, man treibt dort einen Keil zwischen die Menschen. Und ein Mitglied des Stammes war außer sich und hat gebrüllt, als ein Bundesbeamter in das Reservat gekommen ist, um die Stammesführer über den Bergbauplan zu informieren. Der hat gebrüllt: Sagen Sie mir, welches Wasser werden wir hier 300 Jahre lang trinken? Irgendjemand, beantworten Sie meine Frage, nachdem ihr unser Wasser verseucht habt, was sollen wir dann 300 Jahre lang trinken? Sie lügen. Also das ist das, was immer wieder hervorkommt, dass eben die Ureinwohner immer noch ein anderes Verhältnis zu ihrer Natur zu haben scheinen und einen Schritt weiter denken, nämlich über die Frage des Wassers. Und was auch spannend ist, Lithium Americas schätzt den Wert des förderbaren Lithiums auf dem Gelände da in Nevada auf 3,9 Milliarden Dollar und hofft im nächsten Jahr mit dem Abbau zu beginnen. Übrigens, und das ist vielleicht noch eine interessante Randinformation, der größte Anteilseigner ist das chinesische Unternehmen Ganfeng Lithium.
Ja, und da schließt sich der Kreis, weil die Chinesen auch dafür gesorgt haben, dass die Elektromobilität wieder forciert wird oder überhaupt erstmal forciert wird, damit sie ihren Nachteil, den sie nämlich über die Geschichte hatten in der Entwicklung von Verbrennungsmotoren, plötzlich damit ausgehebelt haben. Also ein ganz offensichtlicher Vorgang. Die deutsche Automobilindustrie, ich rede von der deutschen beispielsweise, nicht von der amerikanischen, weil die arbeiten wirklich noch mit sehr alten Technologien und die sind wirklich nicht so wahnsinnig fortschrittlich. Aber gerade was die deutsche Automobiltechnik und Automobilkunst anbelangt, nämlich die Motorentechnik und die Antriebstechnik, ist so gewaltig. Und die wird jetzt weggehauen. Und jetzt müssen sie auf Elektro umstellen, weil das eben politisch gewollt wird. Und gerade China, jetzt dort also auch drin sind, sie sind auch in Afrika drin. In Afrika beispielsweise sind sie in der Produktion von Batterien ganz vorne und beliefern damit dann die deutsche Automobilindustrie, die jetzt quasi chinesische Batterien kaufen muss. Also alles eine ganz offene Geschichte, die hier abläuft. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man es auch ganz schnell kombinieren.
Ja, und wenn man dann die treuherzigen Augenaufschläge unserer Politiker sieht, die dann, wie Frau Merkel beispielsweise, immer wieder den Menschen ans Herz legen möchte, wie wichtig Elektromobile sind, wie wichtig das Umsatteln für Klima, für die Energiegewinnung und so weiter ist, dann fällt einem eigentlich gar nichts mehr dazu ein. Andreas, wir kommen mal zu einem Artikel eines deiner Lieblingsautoren, nämlich Dr. Christian Kreis.
Ja, das ist tatsächlich so ein ganz großartiger Mann. Ich kenne ihn allerdings auch persönlich und insofern ist das jetzt nicht objektiv, sondern das sind auch subjektive Sympathien, die da eine Rolle spielen.
Ja, ich will kurz sagen, der war früher Investmentbanker und ist seit 2002 Professor für Finanzierung an der Hochschule in Aalen. Und er hat einen Beitrag bei RT Deutsch veröffentlicht mit der Überschrift Lockdowns und Mittelstand, kommt eine neue Pleitewelle. Und er sagt, die Mikrobenkrise hat einen Trend weiter verschärft, der bereits vorher seinen Anfang nahm. Während viele multinationale Konzerne und reiche Menschen in der Krise dazugewonnen haben, stürzt der Mittelstand weiter ab. Und er zitiert die Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform, die regelmäßig Umfragen im deutschen Mittelstand vornimmt, die im April, Ende April, die jüngsten Umfrageergebnisse veröffentlicht hatte. Danach haben sich die Auftragslage und die Umsätze empfindlich verschlechtert. Der Geschäftsklimaindex im Mittelstand rutschte auf den niedrigsten Stand seit 2009, schreibt er. Die Erwartungshaltung der Unternehmen habe sich gegenüber Frühjahr 2020 zwar leicht verbessert, sei aber noch meilenweit von den Werten der letzten Jahre entfernt. Und also der Mittelstand leidet immer noch. Das spiegelt sich bislang jedoch nicht in den Insolvenzzahlen wider. Denn von Frühjahr 2020 bis jetzt zum 30. Mai, also nächste Woche, wurde das normale Insolvenzrecht ausgesetzt und damit viele Insolvenzen zunächst mal aufgeschoben.
Ja, man muss natürlich auch eines dazu wissen, dass der Mittelstand gar nicht in die Insolvenz geht, wenn er nicht mehr zahlen kann. Denn Insolvenz bedeutet ja, dass ein Insolvenz Antrag gestellt wurde. Es gibt ja zwei Arten von Insolvenzen. Früher gab es das Thema Zahlungsunfähigkeit, es gab nämlich Bankrott. Und es gab Überschuldungen und es gab Zahlungsunfähigkeiten. Das wird unter dem Sammelbegriff Insolvenz zusammengefasst. Aber die vielen kleinen Unternehmen, die jetzt beispielsweise in großen Schwierigkeiten sind, die geben einfach ihren Betrieb auf. Das heißt, die machen die Läden zu. Wenn ihr also beispielsweise einen Laden seht, wo drin steht Räumungsverkauf oder Geschäftsaufgabe, dann ist der gar nicht insolvent gewesen im Sinne eines Insolvenzvorganges, wie wir es hier eben halt in den Belegen wiederfinden, in den Statistiken, sondern der hat einfach seinen Laden dicht gemacht, weil er nicht mehr läuft. Und die finden wir in den Statistiken der Insolvenzen gar nicht wieder. Das ist auch ein ganz wichtiger Vorgang. Die meisten Aufgaben von Geschäften laufen nicht in der Insolvenzliste auf, weil keine Insolvenz beantragt wurde bei der Geschichte. Ganz wichtig. Die können einfach nur nicht mehr. Aber was hier stattfindet, ist etwas viel Schlimmeres. Die großen Konzerne haben gigantische Rücklagen und können sich ohne weiteres 2-3 Jahre leisten. Ein Volkswagen-Konzern beispielsweise, der jetzt meinetwegen sich das Hobby Autos verkaufen gar nicht mehr gönnt, der würde alleine schon durch seine Kapitalanlagen in den schwarzen Zahlen bleiben. Das muss man einfach wissen, weil solche unendlichen Vermögen drin sind. Das ist aber bei kleinen und mittelständischen Betrieben, die mittlerweile Eigenkapitalquoten haben von unter 10%, und das sind die meisten, das heißt 90% des gesamten Firmenvermögens Schulden sind. 90%. Und wenn die beispielsweise nur die kleinsten Einbrüche an Einnahmen haben, dann sind die natürlich relativ schnell pleite. Und diese Pleitevorgänge bedeutet, dass die Märkte an dieser Stelle freigegeben werden. Denn wenn dieses Unternehmen die Kunden nicht mehr bedienen kann, weil es ausfällt, bedeutet das, dass die Kunden jetzt woanders eben halt ihre Bedürfnisse befriedigen, die vorher das kleine Unternehmen befriedigt hat. Und wo landen die? Bei den Großen. Mit anderen Worten, durch den Zusammenbruch des Mittelstandes werden die ganz Großen forciert und werden damit noch stärker, noch größer, noch reicher. Und die eigentlichen Garanten unserer Wirtschaftsordnung, das war der Mittelstand, mit die höchsten Steuerzahler, die höchsten Arbeitsplätze, die von denen gestellt werden, die fallen jetzt eben weg.
Vielleicht noch mal ein paar Zahlen von einer zusammenfassenden Studie des DIW Ende Dezember über umfragebasierte Prognosen. So hat das IFO-Institut für 2020 geschätzt, dass 750.000, also etwa ein Fünftel der deutschen Unternehmen, existenzbedroht seien. Nach einer DIHK-Umfrage waren es ein Zehntel oder 350.000 Unternehmen, und laut Kreditreform gab es demnach bereits 2020 550.000 überschuldete Unternehmen, die zu Zombie-Unternehmen werden könnten. In diesem Jahr sogar bis zu 800.000. Demnach, sagt Kreis, wären also zwischen 10% und 20% aller Kleinunternehmen in Deutschland in ihrer Existenz bedroht.
Ja, und das ist der Klassiker, von dem ich gerade sprach. Und ich werde dir gleich nochmal ein Video schicken, was ich vor einem Jahr gemacht habe, wo ich im Vorfeld schon gesagt habe, was hier gerade an Umverteilungsmechanismus läuft, und habe mich damit historisch bezogen auf das Jahr 1908, also vor über 100 Jahren mittlerweile. Auch darüber hat Christian Kreis beispielsweise sehr viel geschrieben, und er ist ja ein wirklicher Experte in diesen Dingen, die Zusammenhänge ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Das Video werde ich da mal noch mit reinbringen, wo man durch eine gezielte Zerstörung der kleineren Konkurrenz die großen Strukturen, die großen Kapitalien sich zusätzlich noch sichert. Denn die Märkte fallen nicht weg, die werden nur momentan quasi außer Kraft gesetzt, bis die Kleinen alle pleite sind. Und wenn sie alle pleite sind, dann werden die Märkte wieder in Gang gesetzt, aber dann sind die großen Konzerne und haben die Läden schon längst übernommen. Ein ganz klassisches Beispiel von, ja, ich sag mal, wirklicher feindlicher Übernahme.
Ja, Christian Kreis gibt auch ein paar Beispiele. Also durch den Niedergang der kleinen Konkurrenten steigen die Gewinne der Überlebenden besonders stark. Zum Beispiel Stichwort Amazon natürlich, weil der stationäre Einzelhandel zugrunde geht in den Lockdown-Maßnahmen. Oder wie auch im Kleinen, er nennt am 3. Mai 2021 lautete eine Überschrift in der Welt: Corona-Folgen, Hotels stehen vor dem Ruin und die großen Aufkäufer warten schon. Guter Deal für die Aufkäufer, sagt er. Und so hatte ihm ein Münchner Gastronom von einem Treffen der DEHOGA berichtet, also des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, und zwar schon im letzten Jahr war das. Mehrere prominente, sehr finanzstarke Großgastronomen hätten dort erzählt, dass die wörtlich paar Millionen Umsatzverlust kein großes Problem seien. Im Gegenteil, in der Lockdown-Krise gingen zahlreiche kleine Konkurrenten pleite und man könne dann billig an deren hübschen Standorten kommen und so mittelfristig den eigenen Marktanteil und die Gewinne erhöhen.
Und genau das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und wenn man das jetzt aber noch weiter spürt und weiter versucht zu prognostizieren, dann werden die Übernehmenden irgendwann von den noch größeren Übernehmenden aufgekauft. Ich denke da an meine Kindheit, wo ich mitbekommen hatte, da gab es noch den Tante-Emma-Laden, den nannte man auch so Tante-Emma-Laden. Und da bin ich dann rübergegangen, habe da meine Sachen gekauft. Ganz kleine private Läden waren das. Die wurden irgendwann übernommen, die wurden irgendwann weg, die wurden rausgeschasst aus den Märkten. Und dann gab es überall dann eben halt die kleinen Supermärkte. Die kleinen Supermärkte wurden aber auch mittlerweile irgendwann geschasst und übernommen. Und dann waren es irgendwann große Übernahmeketten, die regelrecht dann plötzlich eine Rolle spielten und die sich immer mehr konzentrieren. Und genau dieses Spiel läuft hier ab. Das heißt, die lächelnden Übernehmer werden morgen die Übernommenen sein. Und wenn man dann irgendwann mal das erkennt, dann sollte man vielleicht irgendwann sagen, wir rücken jetzt zusammen und versuchen, ein wirklich menschliches Bild der Ökonomie aufzubauen.
Ja, und diese Zeit wird natürlich kommen. Also Kreis resümiert das ähnlich wie du. Also er ist ganz schön drastisch und sagt, aus Sicht von Multimilliardären, Konzernen und großen Hedgefonds mit sehr hohen Finanzpolstern ist ein milder und möglichst sozialverträglicher Verlauf einer Bereinigungskrise weniger günstig als ein schlimmer. Je schlimmer Absturz, Pleiten, Arbeitslosigkeit und Elend, desto besser für die großen Player. Er sagt, ich habe mit Blick auf die Anreizstrukturen bei einigen auch politisch sehr einflussreichen Akteuren die Sorge, dass die kommende Schulden- und Geldbereinigungskrise nicht wirklich glimpflich ablaufen könnte.
Und damit bringt das natürlich hervorragend auf den Punkt, so sehe ich es auch.
Ja, wir können uns ja auch erinnern, wenn wir früher mal nach Italien oder Spanien oder Frankreich in Urlaub gefahren sind, dann gab es so viele kleine, schöne Boutiquen, wo man einkaufen konnte mit sehr individuellen kleinen Geschäften. Heute hat man die großen Ketten, die wie immer eigentlich überall das Gleiche bieten. Ich nenne die Namen jetzt hier gar nicht. Die großen Ketten aus Schweden oder aus Deutschland und anderen, die überall in Indien und China produzieren lassen. Dafür sollte ja auch ein Lieferkettengesetz eingeführt werden, dass solche Produktionen geschützt werden. Und auch dazu wird es wahrscheinlich erstmal in Deutschland nicht kommen. Ja, ihr Lieben, haltet durch. Es ist Pfingsten. Es heißt, der Geist der Erkenntnis kann über uns kommen. Geht in die Natur, auch wenn es regnen sollte. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter bei euch ist. Und geht in die Natur, verbindet euch mit der Natur. Ach, wie schön du das machst, Andreas. Das Orchester geht los.
Ja, und jetzt werden wir unseren Tag auch genießen, unseren Pfingsttag, der hier eigentlich nicht Pfingsten heißt, sondern wie heißt er heute hier?
Victoria Day.
Den werden wir heute genießen bei schönem Wetter und Sonnenschein.
Alles Liebe, bis zum Abendgebet.